Doch nur kurz sind solche Freuden, schnell vergeht der Lichterglanz. Weiß jemand, wie es weitergeht? Ganz so ist es nicht. Wie ging es weiter? Jesus nur allein kann uns bereiten, Freuden, die vergehen nicht. Wie ist Weihnachten gewesen bei euch? Alles vorbei? Alles gut überstanden? Was sagt die Waage? Es war schön, ne? Weihnachten war so richtig schön. Und jetzt, ich hoffe, ihr fallt nicht in ein Loch, wenn ihr zurückschaut auf das Jahr, sondern dass die Freude so richtig überschäumt in euch. Wir stehen am Ende des Jahres und der Schorsch hat mich gebeten, für ihn Vertretung heute Morgen zu machen, weil er mit der Jugend in Jettenbach oder Jettenberg ist, Jettenbach bei Mühldorf, und er lässt ganz herzlich grüßen. Am Ende des Jahres schaut man zurück. Man schaut, was geblieben ist, was wertvoll war, was gut war, was nicht so gut war. So ähnlich wie am zweiten Weihnachtstag. Da schaut man auch die Geschenke an und sagt, war ich brav oder nicht? Wie hat meine Familie mich empfunden? Dies Jahr scheint es nicht so gut gewesen zu sein. Aber so am Ende des Jahres, da überlegt man doch weiter als nur auf das Weihnachtsfest. Und wenn man so zurückfragt, schaut und fragt, was bleibt, ja, dann kommen verschiedene Dinge einem in den Sinn. Was bleibt? Da fallen einem die vielen Stunden an der Arbeit ein. Da fallen einem die schönen Stunden mit der Familie ein. Dann fallen einem gute Worte ein, gute Gedanken, Dienste am Nächsten, Gebete, Aufgaben in der Gemeinde, das Zeltlager, Begegnungen mit dem Herrn Jesus. Und diese Dinge machen einen so froh und dankbar. Dinge, die bleiben. Und der Herr Jesus nennt es ja Dinge, die uns Schätze im Himmel bereiten. Wir haben schon öfter darüber nachgedacht. Das sind Dinge, die nicht von Motten und Rost gefressen werden und auch nicht von Dieben gestohlen werden. Es sind Dinge, die in Ewigkeit Bestand haben. Es sind Dinge, die uns nicht stolz machen, sondern Dinge, die uns in die Anbetung treiben, Dinge, die uns dankbar machen vor Gott und Dinge, die er durch uns und an uns getan hat. Wir könnten ausrufen mit Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Heute, am 30. Dezember 2012, einen Strich machen, und unter dem Strich würde Gottes Gnade stehen. Aber beim Nachdenken über das vergangene Jahr sind mir noch andere Dinge eingefallen und euch sicher auch. Und zwar Dinge, die auch mein Herz froh machen, aber nicht die ich getan habe oder die Gott durch mich getan hat oder an mir. Es sind die Dinge, die er an mir getan hat und für mich getan hat. Diese Dinge sind ebenfalls sehr wertvoll und haben Bestand. Und über diese Dinge möchte ich mit euch nachdenken. Über ein ganz besonderes. Es gibt viele Sachen, die uns einfallen. Als erstes ist mir die Sündenvergebung eingefallen. Täglich konnte ich zu meinem Herrn kommen und sagen, Herr Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass ich dir das Schlechte bringen kann und dass ich in den neuen Tag gehen kann mit einem reinen Gewissen, weil du für die Sünden gestorben bist. Oder waren Hirtendienste, wo er mich geführt und geleitet hat, wo er mich ermuntert hat, wo er mich belehrt hat, wo er mich gewarnt hat, durch sein Wort und auch durch andere Geschwister. Es war Freude da, die er geschenkt hat, und noch vieles andere war Gegenstand seines Segens. Doch eine Sache ist mir so ganz besonders wichtig geworden, und über die möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken. Es ist das Vorrecht, dass ich Gott meinen Vater nennen darf und dass ich sein Kind bin. Das ist eine so herrliche Wahrheit, dass es sich lohnt, nicht nur am Ende des Jahres darüber nachzudenken, sondern eigentlich jeden Tag, weil das gibt so viel Gelassenheit, Sicherheit, Hoffnung, Zukunft, die wir eigentlich täglich brauchen. Bei diesem Thema geht es einmal so ganz um unser Sein und nicht um unser Tun. Und ich denke, dass das gut ist, am Ende des Jahres ein paar Gedanken darauf zu verwenden. Es geht um deine und meine Identität, wer wir sind. In meinem Pass steht, ich bin der Gunnar Hilverkus. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ich bin Kind Gottes. Und das ist etwas Wunderbares. Es ist so, weil ich an Christus glaube. Und ich möchte lernen im kommenden Jahr, das ist mein Wunsch, diese Wahrheit viel mehr zu beachten und es wahrzunehmen. Wisst ihr, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Jeder wird an dem beurteilt, was er leistet. Bei uns, beim TÜV, ist es so, Anfang des Jahres gibt es ein Mitarbeitergespräch. Und da wird geschaut, wie viel hat Gunnar geleistet? Wie viel Umsatz pro Stunde hat er gebracht? Wie viele Reklamationen waren da? Wie viele Leute haben sich beschwert? Wie viele neue Kunden hat er dazu gewonnen? Und dann wird gesagt, das ist der Firma so und so viel wert. Und dann gibt's das Leistungsgehalt. Eine schöne, aber auch eine schreckliche Sache. Bin ich nicht viel mehr als das, was ich leiste? Was bin ich? Wer bin ich? Ich bin Kind Gottes. Wenn ich das viel mehr wahrnehmen würde, dann würde es mir, glaube ich, oft besser gehen. Dann wäre nicht so dieses Ausgebranntsein in mir von dem, was ich alles leiste. Dann würde nicht so viel die Sorge, dass ich mal vielleicht nicht mehr so viel leisten kann, an mir fressen. Und das Schlimme ist, dieses Leistungsdenken macht bei uns Christen nicht Halt. Es macht nicht Halt vor unserer Gemeindetür. Oh, wie oft beurteile ich Geschwister an dem, was sie leisten. Ja, der Schorsch, der ist so ein klasser Kerl, der macht so viel für die Jugend. Ist der Schorsch nicht viel mehr als ein klasse Kerl, weil er viel für die Jugend tut? Freue ich mich daran, dass meine Geschwister Kinder Gottes sind? Auch ich denke oft so über mich. Ich bin ein klasse Kerl, weil ich etwas leiste. Stimmt es wirklich? Wisst ihr, Kinder Gottes werde ich nicht durch das, was ich leiste. Kinder Gottes bin ich allein durch die Liebe des Vaters im Himmel. Es ist das, was mich ausmacht. Und es ist das, was uns, einem jeden von uns, seinen kostbaren Wert gibt. Wir werden heute Morgen dieses Thema, dass Gott unser Vater ist, gar nicht umfassend erörtern können. Aber so ein paar Gedanken möchte ich gerne mit euch andenken und euch bitten, denkt weiter darüber nach in der stillen Zeit. Und ich glaube, dass das Jahr 2013 nicht dazu ausreicht, ausführlich genug über dieses Thema nachzudenken. Also es nicht auf die lange Bank schieben, sondern direkt am 2., kurz vor Kaffee und Kuchen bei Leitners, anfangen darüber nachzudenken. Am besten schon am 1. des Jahres. 4 Aspekte von unserer Gotteskindschaft möchte ich heute Morgen mit euch überdenken. Erstens, was ist unsere Gotteskindschaft überhaupt? Was ist Sohnschaft oder Kindschaft von Gott? Dann, wie kommt man zu dieser Gotteskindschaft? Dann wollen wir ein wenig über diese Wesenszüge der neuen Familie nachdenken. Wenn wir Kinder eines Vaters sind, sind wir eine Familie. Und wie wirkt sich das aus? Und dann, wie lebt man als Kind Gottes? Wie lebt man in dieser neuen Familie? Ich möchte an den Anfang unserer Betrachtungen 2 Verse aus dem 1. Johannesbrief stellen. In diesen Versen macht Johannes eigentlich genau dasselbe, was wir am Ende des Jahres machen. Er zieht Bilanz. Er schaut zurück, was war. Dann sagt er, was ist. Und dann sagt er, was kommen wird. Und wisst ihr, das Tolle ist, für Johannes hängt das alles mit unserer Kindschaft zusammen, mit unserer Sohnschaft im Himmel. Der Text steht in 1. Johannes 3, die Verse 1 und 2. Paulus fängt mit dem Wort Rückblick an. Er sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Das ist der Blick zurück in die Zukunft. Das hat er getan, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und jetzt kommt er auf das Heute und sagt, und wir sind es. Das sagt er nicht an dieser Stelle, sondern an anderen Versen in dem Johannesbrief. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir sind verkannt in der Welt. Dann kommt nochmal die Wiederholung. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und der Blick nach vorne, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Blick zurück, die Liebe des Vaters, die uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Der Blick auf das Heute, wir sind Kinder Gottes, aber wir werden als solche nicht erkannt. Und der Blick nach vorne, wir werden etwas sein, was wir heute überhaupt noch nicht wissen. Aber es wird was Wunderschönes sein, denn wir werden ihm gleich sein, weil wir ihn sehen, wie er ist. Kommen wir zu unserem ersten Gedanken. Was bedeutet es, dass du, hoffe ich, und auch ich Kinder Gottes sind? Sohn oder Tochter, das spielt in der Bibel keine Rolle. Wir sind Kinder des Vaters im Himmel. Es geht um unsere Beziehung zu unserem Vater. Was bedeutet das, ein Sohn Gottes zu sein, eine Tochter Gottes zu sein? Wenn man so nach grundsätzlichen Dingen fragt, ist es immer gut, an den Anfang der Bibel zu schauen und zu sehen, wie hat Gott diese Worte ursprünglich benutzt. Und gerade im 1. Buch Mose kommt so etwas schon zum Ausdruck. Als Adam einen Sohn bekommt, heißt es in 1. Mose 5, Vers 3, Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Eine ganz natürliche Sache. Aber das Besondere ist hier, nach seinem Bild. Wie war das denn bei Adam, als er geschaffen wurde? Da wird doch dieselbe Vokabel benutzt, oder? 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Da begreifen wir das. Da heißt es nicht, Adam sah aus wie Gott, sondern er hatte das Wesen Gottes. Oder Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen, uns gleich, die uns entsprechen, ihm entsprechend. Als Adam einen Sohn bekommt, heißt es von dem auch, er entsprach dem Vater. Er war im Bild des Vaters. Das heißt nicht, dass er nichts von der Mutter hatte, sondern er entsprach ihm, er passte zu ihm. Sohn sein bedeutet, dem Vater zu entsprechen, sein Bild zu tragen. Sein Bild, das Bild des Vaters, bedeutet sein Wesen, seine Würde, seine Identität. Kind sein ist eine ganz hohe Auszeichnung. Sie geht weit über das hinaus, was wir in der Geschäftswelt Prokura nennen, unterschreiben dürfen im Namen des Chefs. Es bedeutet identisch sein. Es bedeutet, im Sohn lebt der Vater in der nächsten Generation weiter. Es bedeutet, man ist Erbe. Es bedeutet, der Sohn oder die Tochter wird die Lebensfrüchte des Vaters mal weitertragen und weiterführen in seinem Sinn. Im Bild sein bedeutet geprägt sein vom Vater. Und dieses Bild benutzt die Bibel tatsächlich. Charaktere heißt dieses Wort. Geprägt sein vom Vater. Das ist ein Bild aus der Münzsprache. Münzen werden geprägt durch einen Stempel. Der Stempel trägt das Bild und es wird auf Metall gedrückt und anschließend trägt die Münze genau das Bild, was der Stempel trägt. Das bedeutet Kind sein, Sohn sein. Darf man das eigentlich sagen von uns als Kinder Gottes? Ist das nicht vermessen, so zu reden? Tragen wir wirklich das Bild Gottes? Wisst ihr, wenn du und ich hergehen würden und sagen, ich bin das Bild Gottes im Himmel, auf dieser Erde, dann wäre das wirklich vermessen. Aber es ist nicht vermessen, weil Gott sagt, du bist mein Kind. Du trägst mein Bild in dieser Welt. Weil er es gesagt hat, darf ich hier stehen und es euch auch nochmal in Erinnerung rufen. Gott hat die Initiative ergriffen. Er wollte mich und dich als sein Kind. Er war derjenige, der gehandelt hat und der gesagt hat, ich schenke dir das Recht, Kind Gottes zu sein. Er möchte natürlich, dass dieses Bild auch Wirklichkeit wird in deinem und meinem Leben. Paulus schreibt mal an die Epheser, in Epheser 5, Vers 1, werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. In der englischen Bibel, in der New International Version, da heißt es, be imitators of God. Sei ein Imitator Gottes, ein Abbild Gottes auf dieser Erde. Das ist der Auftrag, den wir als Kinder Gottes haben. Vielleicht denkst du jetzt, das ist mir doch ein bisschen steil. Kind Gottes sein hört sich so schön und gut an. Das wäre ich auch gern. Aber ein Nachahmer, ein Abbild Gottes auf dieser Erde, boah, das ist doch ein bisschen viel für mich. Ja, das ist auch zu viel für mich. Aber ich glaube, das kommt daher, weil ich viel zu wenig verstanden habe, was Sohnsein bedeutet. Sohnsein bedeutet nicht vollkommen sein. Sohnsein bedeutet nicht fehlerlos sein. Kind Gottes sein heißt nicht, sündlos zu sein. Dieser Anspruch kann mich nur erdrücken. Er macht mich zu einem Knecht, aber nicht zu einem Sohn. In der Bibel heißt es, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft. Wozu führt der Geist der Knechtschaft? Da heißt es, dass ihr euch fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, der ruft, aber Vater, lieber Vater. Merkt ihr schon, was Sohnsein heißt? Sohnsein bedeutet nicht perfekt sein. Sohnsein heißt zu rufen, lieber Papa, hast du so eine Beziehung zu Gott? Hast du eine Liebesbeziehung zu deinem Vater im Himmel? Das ist eigentlich alles. Kinder Gottes sind Gegenstand der Liebe Gottes. Kinder Gottes sind Gegenstand der Liebe Gottes. Was hat Johannes gesagt in dem Vers, den wir gelesen haben? Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Schau auf die Liebe Gottes und dann wirst du zum Kind Gottes, wenn du an seinen Namen glaubst. Um das zu verdeutlichen, den Unterschied zwischen Knecht und Sohn, erzählt der Herr Jesus einmal ein Gleichnis. Im Lukas-Evangelium finden wir das, Kapitel 15. Dieses Gleichnis erzählt von zwei Menschen, zwei Söhnen Gottes. Wir kennen diese Geschichte als die Geschichte des verlorenen Sohnes. Aber ich möchte euch zwei Verse daraus vorlesen, die von dem zweiten Sohn, der so brav zu Hause gewesen ist, sprechen. Da heißt es in Lukas 15, Vers 29, er aber antwortete, und damit ist der Sohn gemeint, der immer brav daheim war, und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe noch nie dein Gebot übertreten. Ein perfekter Sohn. Der war vollkommen. Der war sündlos. Der war genial. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn ein gemästetes Kalb geschlachtet. Dieser Sohn, der zu Hause geblieben ist, hat das Denken eines Pharisäers. Schau mal, wer ich bin. Noch nie dein Gebot übertreten. Immer perfekter Diener. Dieser Sohn hatte einen Geist der Knechtschaft. Dieser Sohn stand morgens auf und überlegte, hoffentlich übertrete ich nicht das Gebot des Vaters. Dieser Sohn lebte in Furcht. Er schaute auf sich und das, was er tat. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich entdecke diesen Sohn oft in mir. Vielleicht entdeckst du ihn auch in dir. In uns steckt schnell etwas von einem Pharisäer. Er lebt in vollkommener Heiligung und war doch so unendlich weit von seinem Vater entfernt. Er hatte nie begriffen, was es heißt, wirklich Sohn zu sein. Er rief nie, aber Vater, sondern er schaute auf seine Leistungen und klagte dann den Vater an, dass er vermeintlich zu wenig Anerkennung fand, zu wenig Lohn bekam, zu wenig Freude hatte. Geht es mir und dir nicht auch oft so? Aber was macht der jüngere Sohn? Er sieht auch auf seine Leistungen, recht negative Leistungen. Aber darüber hinaus, über sein Versagen, sieht der jüngere Sohn auf die Gnade und Liebe und Barmherzigkeit des Vaters. Er sagt, ich will mich aufmachen zu meinem Vater und sprechen. Und er vertraut auf seine Barmherzigkeit. Und wie begegnet der Vater ihm? Der Vater begegnet ihm mit der Anweisung, ihn zu bekleiden, ihn mit Würde auszustatten. Er gibt ihm einen Ring. Er ordnet an, ein Freudenfest zu feiern. Merkt ihr, Sohn sein heißt nicht perfekt sein, sondern das rechte Bild vom Vater zu haben. Zu rufen, aber lieber Vater, eine Liebesbeziehung zu unserem Gott zu pflegen. Wer über diese Gedanken noch ein bisschen mehr nachdenken möchte, dem empfehle ich ein Buch von Sinclair, das heißt Das Kind, das ich bin. Wen das interessiert, kann mich gerne ansprechen. Ich leihe das Buch gerne her. Und wer nur ein klein bisschen mehr davon lesen möchte, der kann von mir das Predigtskript haben. Da habe ich einige Seiten abgeschrieben aus diesem Buch, die mir sehr wichtig geworden sind, und das daheim nochmal nachlesen. Kind Gottes sein ist so wichtig, dass ich das begreife in meinem Leben. Kind Gottes sein heißt, eine Liebesbeziehung zum Vater zu haben. Die Zeit eilt. Die nächste Frage, die wir uns stellen wollten, war, wie bin ich zu diesem Kind Gottes geworden? Ich denke, ihr wisst alle, dass man Kind Gottes wird, indem dass man sich bekehrt. Umkehrt von seinem Weg, vom Vater weg, und sich aufmacht, wieder zum Vater zurückzukommen. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine, welcher Vorgang passiert, wenn du und ich zu einem Kind Gottes werden? Und die Bibel braucht zwei Ausdrücke davon für. Das eine ist Wiedergeburt, Neugeburt. Man wird als Kind Gottes geboren, wenn man sich bekehrt. Aber das zweite Bild, was die Bibel gebraucht, ist Adoption. Und auch dieses Bild ist sehr wichtig. Beide Bilder sind nötig, damit Gott uns erklären kann, was es wirklich damit auf sich hat, dass du und ich Kind Gottes bin. Nun, das erste Bild von Neuem geboren. Wir alle kennen Johannes 1, Vers 12. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Kinder Gottes sind aus Gott durch Glauben geboren. Wie ein kleines Kind geboren wird, Martin, jetzt kannst du es dir auch vorstellen, ne? Mit dem Manuel. Das wird geboren und bekommt den Namen des Vaters. Er heißt jetzt Bottisch. Und damit gehört er zur Familie. Kettenberger, Entschuldigung, oh mei, ich war in der falschen. Ihr habt so viele. Kettenberger heißt er, genau. Und damit gehört er zur Familie. Er ist fest verwurzelt, weil er aus der Familie Kettenberger geboren ist. Und so ein bisschen Pet ist auch dabei. Ja, das Bild der Geburt betont diese unlösbare Verbindung zum Vater. Ich finde dieses Bild wunderschön. Ich kann so viel auf dieser Welt tun. Es kann so viel passieren. Aber wisst ihr, was nicht passieren kann? Dass ich kein Sohn mehr von Horst Hilverkus bin. Egal was passiert, Er wird immer mein leiblicher Vater sein. Die Verbindung zwischen Vater und Sohn kann durchschnitten werden. Es kann auch passieren, dass keine Beziehung mehr da ist. Es kann sein, dass ich enterbt werde. Aber ich bin von ihm gezeugt. Und ich glaube, es gibt keine unlösbarere Verbindung auf dieser Erde als diese Verbindung. Und Gott will damit zeigen, von seiner Seite ist alles geschehen, dass die Verbindung zwischen dir und ihm unlösbar ist. Er hat alles getan, damit zwischen Vater und Sohn, zwischen Vater und Kind alles in Ordnung ist. Ein anderer Aspekt, der in der Wiedergeburt zum Vorschein kommt, ist, wir werden als Baby geboren. Das neue Leben entsteht durch Wiedergeburt, sagt die Bibel. Und ihr wisst selber, wie Menschen aussehen, die geboren werden. Alles ist dran. Alles ist drin. Sie sind mit Namen ausgestattet, mit Rechten, mit Pflichten. Man könnte sagen, sie sind schon perfekt. Und trotzdem müssen sie wachsen. Sie dürfen keine Babys bleiben. Sie müssen vorwärts gehen. Sie werden gefüttert, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen schlafen, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen lernen. Sie müssen sogar Fehler machen, damit sie korrigiert werden und zu dem werden, was sich die Eltern wünschen. Ja, genauso ist es mit dir und mir als Kind Gottes. Nach der Geburt perfekt, alles dran, alles drin. Und trotzdem dürfen wir wachsen. Diese Dinge zeigt uns Gottes Wort in dem Begriff der Wiedergeburt. Irgendeinem geht's Handy. Gut, das andere Bild, was Gott gebraucht, ist das Bild der Adoption. Und das ist uns vielleicht gar nicht so geläufig. Aber in der Bibel finden wir öfter den Begriff, dass wir zur Sohnschaft bestimmt sind oder dass wir Sohnschaft empfangen haben. Paulus benutzt diesen Begriff recht häufig. Und das kommt daher, dass dieser Begriff im Alten Testament eigentlich gar nicht aktuell war. Das kannte man in Israel nicht, aber die Römer und die Griechen kannten diesen Begriff durchaus. Und Paulus benutzt ihn zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Sohn der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Und dann Galater 4, Vers 5. Damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit sie die Sohnschaft empfingen. Epheserbrief. Wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Alles Begriffe, die die Bibel wiedergibt und die im Grunde bedeuten Adoption. Das Wort, das dort benutzt wird, ist Huiothesis und bedeutet adoptierter Sohn. Warum ist dieses Bild so wichtig für Paulus? Und warum erzählt die Bibel uns das, wenn es um unsere Gotteskindschaft geht? Adoption geht immer etwas voraus. Adoption geht voraus, dass jemand mich haben will. Und das ist ein ganz wunderbarer Gedanke. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Das ist Adoption. Der Vater will mich. Grund für deine und meine Adoption ist die Liebe des Vaters. Schauen wir in das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn macht sich auf, ich will zu meinem Vater gehen. Und was die Bibel dann zeigt, ist, Der Vater antwortet mit Adoption. Er sagt, ich will dich. Er soll meinen Ring tragen. Er soll mein Sohn heißen. Er soll mit uns ein Freudenfest feiern. Wisst ihr, wenn jemand adoptiert wurde, bei den Römern oder Griechen, waren immer drei juristische Akte notwendig, damit diese Adoption zustande kam. Das erste war, die Familienbande zur alten Familie wurden zerbrochen. Dann wurde der Adoptierte in eine neue Familie eingefügt, eine neue Familie entstand und dann gab es vertraglich oft festgelegte Verpflichtungen von Seiten dieser neuen Familie. Ist es nicht genauso bei dir und mir? Als Gott dich und mich adoptiert hat, hat er die alten Familienbanden zerbrochen. Wir leben nicht mehr in der Familie dieser Welt. Da sind wir herausgelöst worden. Ihr könnt das selber nachlesen im Epheserbrief, zum Beispiel Kapitel 2. Und dann hat er dich und mich genommen und in seine neue Familie eingepflanzt. Ja, wir haben ganz neue Geschwister bekommen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie schön das war? Habt ihr das erlebt, fest eingepflanzt zu sein in eine neue Familie? Hebräer 2, Vers 11 empfehle ich euch da mal nachzulesen. Und dann gibt es neue Verpflichtungen, Rechte und Pflichten. Der Vater ist solche eingegangen und auch wir sind solche eingegangen. Wir haben einen neuen Status. Söhne Gottes dürfen wir uns nennen. Wir sind Erben geworden. Wir sind nicht mehr der alten Familie verpflichtet. Und wir haben eine Hoffnung, eine Zukunft in dieser neuen Familie. Wie lebt man in dieser neuen Familie? Was bedeutet das, Kind Gottes zu sein? Wir sind als Kinder Gottes geboren und adoptiert. Beide Aspekte beeinflussen uns unterschiedlich. Genauso wie es im Leben auch ist. Was ich bin, bin ich durch das, was auf mich einströmt und das, was in mir ist. Die Umwelt und das Erbgut. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Es gibt zwei Aspekte, was Kind Gottes sein vom Wesen her bedeutet. Und die muss man, denke ich, auch ein Stück weit auseinanderhalten. Zwei Personen in der Bibel stehen für diese beiden Aspekte. Das eine ist der Johannes und das andere der Paulus. Ich habe gestern noch mal den Johannesbrief gelesen. Und wenn man das liest, dann haut es einem fast um. Da stehen so viele Dinge, was ein Kind Gottes tut. Und dann muss ich entdecken, ist es bei mir wirklich so? Da heißt es, wer Gott zum Vater hat, sündigt nicht. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Name bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. 1. Johannes 3, Vers 9. Dann zweifle ich ja fast an meiner Gotteskindschaft. Dann heißt es weiter, wer Gott zum Vater hat, liebt die Geschwister. Geschwister oder Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Ist es wirklich so? Weiter geht's. Wer aus Gott geboren ist, glaubt, dass Jesus der Christus ist. Ja, das habe ich auch bei mir entdeckt. Schön, ein Merkmal trage ich doch schon an mir. Oder wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Kannst du das bejahen? Ja, ich kann dazu Ja sagen. So ist es in unserer neuen Familie. Aber nicht immer in meinem Leben. Was soll ich damit tun? Was soll ich mit diesen Anweisungen tun? Gerade das Erste, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Ein kleines Beispiel dazu. Zum Beispiel, bei Hilberkuss wird nicht in der Nase gebohrt. Vor allen Dingen nicht am Tisch. Das ist ein Gesetz. Das ist so bei Hilberkuss. Und ich glaube, viele könnten sagen, aber ihr habt doch bestimmt schon mal in der Nase gebohrt. Ja. Aber trotzdem gilt das, bei Hilberkuss wird nicht in der Nase gebohrt. Das ist so. Und wenn es doch vorkommt, und wenn mich dabei einer entdeckt, dann schäme ich mich und werde rot und merke, das passt nicht zu Hilferkuss. Genau das ist das Geheimnis des Johannes. Johannes stellt uns vor, bei Christens wird nicht gesündigt. Und trotzdem kommt es mal vor. Und wir werden rot dabei, schämen uns und eilen zum Vater und bekennen unsere Sünden. Und er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Das ist der Johannesbrief. Wenn du wissen willst, welche Rechtsgedanken in der Familie Gottes sind, lest den Johannesbrief. Das gibt natürlich eine hohe Messlatte. Aber wisst ihr, was das auch gibt? Eine Sicherheit. Wenn du in der Welt mit weltlichen Menschen zusammen bist, dann musst du auf alles gefasst sein, weil sie zu allem fähig sind. Wie schön ist es dann, den Johannesbrief zu lesen und zu denken, ja, in der Familie Gottes muss ich nicht auf alles gefasst sein. Da mag vielleicht mal dies oder jenes passieren, aber es ist nicht an der Tagesordnung. Man lebt nicht in Sünde, man fühlt sich nicht darin wohl, man hat einen anderen Maßstab. Ich bin Gott so dankbar dafür. Halten wir fest, Johannes zeigt die Grundsätze in der Familie Gottes. Sie gelten, auch wenn unser Leben dem nicht immer entspricht. Was zeigt uns Paulus? Der Grundgedanke ist dieser: Da Gott dein Vater ist, solltest du ein Leben führen, wie er es sich von seinen Kindern wünscht. Diesen Gedanken verfolgt Paulus in seinen Briefen. Ein Beispiel, ich habe eben schon angeführt, den Epheserbrief. Da findet man sehr viele solcher Gedanken. Da heißt es zum Beispiel in dem Kapitel 5, Vers 8, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Eigentlich genau dasselbe, wie Johannes sagt. Aber Johannes stellt es als Richtschnur vor und Paulus als Ziel. Lebt als Nachahmer Gottes. Wir haben eben schon darüber geredet. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, finden wir im Timotheus, im Thessalonicher Brief. Merkt ihr, wenn man das zusammenfasst, dann ist bei Paulus der Gedanke, Gott handelt, damit du und ich sein Kind werden und wir handeln, weil er unser Vater ist. Da geht es nicht ums Sein, sondern ums Handeln. Wenn uns diese beiden Dinge vor Augen sind und klar sind und auch der Unterschied klar sind, dann können wir, ohne einen Geist der Knechtschaft zu haben, auch in dieser Familie leben. Nicht nur auf dem Papier steht, Gunnar ist Kind Gottes, in diesem Buch dort im Himmel, sondern ich kann auch mich in diese Familie hineinbegeben und dort leben. Oh, Es ist ein schönes Leben als Kind Gottes. Wenn man in diese Familie hineinkommt, und das ist unser vierter Gedanke, dann sieht man als erstes den Vater. Gott ist der Vater der Familie. Gott, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist, schreibt Paulus im Epheserbrief. Dann sieht man das Familienbuch, den Familienkodex, die Bibel. Dann sieht man den Umgang der Kinder untereinander. Und das ist ja oft so der heikelste Punkt in unseren leiblichen Familien. Aber in der geistlichen Familie, ja, da sieht man, wir sind von Liebe bestimmt. Da sieht man, dass man mit herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut miteinander umgehen kann. Da erträgt man einander und vergibt einander, wenn einer über den anderen klagt. Klagen ist erlaubt. Aber wie geht's weiter? Vergebung und Ertragen. Und über allem sollte das Band der Liebe sein. Wunderbares Leben in so einer neuen Familie. Und dann gibt's noch etwas ganz Besonderes, was ich sehr, sehr schätze und was unglaublich wertvoll ist und in so vielen Familien heute nicht mehr möglich ist. Und da spreche ich uns Väter an. Habt ihr ein offenes Ohr für eure Kinder? Oder ist die Mutter für Kinder, Küche und Herd zuständig? Wisst ihr, erinnert euch mal, welches Vorrecht ihr als Kinder Gottes habt. Ihr habt Zugang zum Vater. Wie beginnt das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat? Unser Vater. Wie viel sagt der Herr Jesus übers Gebet? Denken wir an die Bergpredigt in Matthäus 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu Gott. Nein, da steht zu deinem Vater, der ins Verborgene sieht. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dass Gott dein und mein Vater ist, ist der Schlüssel dazu, dass wir beten können. Gebet ist das Vorrecht in der Familie Gottes. Mein Sohn kommt oft zu mir und sagt, Papa, und ich bin gerade beim Lesen oder gerade beim Essen oder wollte gerade zur Toilette gehen und ich muss sagen, jetzt nicht. Mein Vater im Himmel hat mir das noch nie gesagt. Immer durfte ich zu ihm kommen. Immer war sein Ohr für mich frei. Ist es nicht alleine schon ein Grund, warum ich gerne Kind Gottes sein möchte? Warum es so wertvoll ist, dass ich Kind Gottes bin? Und warum es sich lohnt, am Ende des Jahres ein bisschen darüber nachzudenken, ich bin Kind Gottes. Fassen wir nochmal zusammen. Man wird ja schnell für einen frommen Spinner oder Phantasten gehalten, wenn man darüber redet und nachdenkt, welche eine Stellung ich als Kind Gottes habe, weil unser Zustand dem oft nicht entspricht. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, uns dieser köstlichen Wahrheiten bewusst zu werden. Ich bin Kind Gottes, weil mein Vater mich liebt, weil er mich gewollt hat. Und er hat mich zu etwas ganz Neuem gemacht. Etwas, was bleibt und was in der Zukunft meinen Vater noch beschäftigen wird. Mein Vater im Himmel wird auf der Erde mit mir nicht fertig. Er arbeitet weiter an mir, wenn ich bei ihm bin, um mich zu einem Kind zu machen in seinem Bild. Amen.